Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 15. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Jung von Matt präsentiert das Ranking der stärksten deutschen Startup-Marken. Der chinesische E-Mobilitätshersteller NIO kommt nach Deutschland. Xiaomi stellt eine ziemlich coole, smarte Brille vor. Großbritanniens Regierung hält inzwischen Anteile an 158 Startups. Und Elon Musk hat einen neuen Hund. Und deswegen spielen einige Kryptowährungen gerade verrückt. Ja, heute bei uns zu Gast ist Jan Mitschaika von HV Capital. Und wir haben 3 ziemlich coole Themen besprochen, 3 große Themen. Eine riesengroße Übernahme, einen ziemlich großen Börsengang und ein massives Investment von Softbank in eines der am schnellsten wachsenden Startups überhaupt, zumindest bewertungsseitig. Das Gespräch mit Jan dann wie immer gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben 2 ziemlich spannende Gäste, finde ich. Zum einen ist bei uns Julian Herzog, der Co-Founder von Osterus. Und da sind gerade mehrere sehr spannende und sehr bekannte Business Angels eingestiegen. Das Unternehmen ist hervorgegangen aus dem gemeinsamen Accelerator von Axel Springer und Porsche. Und was macht Osterus? Und das macht es so spannend. Es analysiert die Mitarbeiterstruktur von eurem Unternehmen und gibt euch dann Tipps, wie man diese Mitarbeiter halten kann, wie man sie weiterentwickeln kann, wohin man sie entwickeln kann. Und es macht auch Benchmarking von anderen Unternehmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir haben den Fall Gorillas besprochen und ihr seid flink und möchtet wissen, wie ist die Mitarbeiterstruktur von Gorillas, dann ist Osterus genau das richtige Tool. Wie das Ganze funktioniert und wie man das einsetzen kann, das nachher in der Nachmittagsfolge mit Julian Herzog. Außerdem bei uns zu Gast Jakob Furtujanski. Er ist der CEO von Neuronation und auch das ist ein ziemlich cooles Unternehmen. Es ist schon relativ alt, also fast kein Startup mehr. Aber die haben jetzt ihre erste richtige Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 6 Millionen Euro. Und das Unternehmen unterstützt Menschen mit Demenz oder auch Menschen vielleicht im höheren Alter dabei, ihre geistigen Fähigkeiten zu trainieren. Das Hirn ist ja wie ein Muskel und wie das Ganze funktioniert, wie man da also jung im Kopf bleibt, das erzählt uns Jakob auch nachher. Also von daher, ihr seht 2 ziemlich coole Gäste, finde ich. Es lohnt sich auf jeden Fall nachher wieder reinzuschalten. Um 14 Uhr geht's weiter und das war's jetzt mit der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Jan Mitschaika von HV Capital. Vorher nur nochmal wie üblich die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
So who's presenting tonight?
Jung von Matt präsentiert die deutschen Startups mit den stärksten Marken. Die Werbeagentur Jung von Matt hat mit dem German Startup Brand Ranking eine Übersicht erstellt, in dem die deutschen Startups mit den stärksten Marken präsentiert werden. Grundlage des Rankings war eine internetrepräsentative Online-Umfrage unter insgesamt 7.538 Teilnehmern zwischen 18 und 65 Jahren. Die Ergebnisse der Studie dürften überraschen, denn auf dem ersten Platz liegt das Trinkflaschen-Startup AirUp vor Vivid, einer Ausgründung der russischen Tinkoff Bank und dem Lieferdienst Gorillas. Auf den weiteren Plätzen folgen Trade Republic, Flaschenpost, Flink und About You. AirUp und Vivid sei es gelungen, in vergleichsweise kurzer Zeit jeweils eine sehr starke Marke aufzubauen, so Paul-Christian Brenndörfer, Strategy Director Portfolio bei Jung von Matt. Dabei sorge bei AirUp bereits das innovative Produkt schon für Word-of-Mouse-Effekte. Ähnlich verhalte es sich bei Gorillas, die vor allem dadurch gewachsen sind, dass über eine Lieferdauer von wenigen Minuten Word-of-Mouse-Effekte und Viral-Growth-Loops generiert wurden.
What else are you gonna ban?
Anonymous-Konto von Twitter dauerhaft gesperrt. Nachdem die Anonymous-Aktivisten auf Twitter zum Schlag gegen Attila Hildmann ausgeholt hatten, sperrt Twitter den deutschen Account der Hackergruppe. Die Ankündigung habe gegen die Regeln der Plattform verstoßen. Die Aktivisten hatten mit ihrer Aktion mit dem Namen Operation Tinfoil Webseiten und mehrere Telegram-Kanäle des Verschwörungstheoretikers übernommen. Außerdem erklärten sie in einem Blogbeitrag auf ihrer Website, dass ihnen zahlreiche interne E-Mails von Hildmann vorlegen. Wenige Stunden nachdem der Account Anonymous Germany die Kampagne verkündete, erschien auf dem Profil statt den Tweets der Hinweis, dass das Konto suspendiert sei. Der Account hatte knapp 100.000 Follower. Zu viele Lippenbekenntnisse bei deutschen Konzernen. Die Studie German Diversity Monitor 2021 der bundesweiten Initiative Beyond Gender Agenda entlarvt die PR-Feigenblätter großer deutscher Konzerne. Diese würden sich öffentlich gerne zu Diversität und Inklusion bekennen, doch anschließend ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen. Da werden Frauenquoten veröffentlicht, Regenbogenflaggen geschwenkt und Diversity Weeks öffentlich wahrnehmbar veranstaltet, so die Studieninitiatorin Viktoria Wagner und spricht jetzt von einer Regenbogenlücke, auch mit Blick auf die letzte Fußball-Europameisterschaft, als Unternehmen wie BMW, Volkswagen oder Siemens ihre Logos in Regenbogenfarben einfärbten. Die Ursache für das Diversitätsdilemma sieht Wagner unter anderem in der fehlenden Priorisierung, da es bei den meisten Vorständen und Geschäftsführungen keine verantwortliche Person für Diversität gäbe.
A new car? Mm-hmm. Why would I want a new car?
E-Auto mit Wechselakkus. Limousine von NIO kommt nach Deutschland. Der chinesische Hersteller NIO kommt nach Deutschland und präsentiert mit dem NIO ET7 sein erstes Elektroauto, das hierzulande verkauft werden soll. Dieses verfügt über eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometer sowie ein Wechselakkusystem, das bereits nach 3 Minuten wieder fahrbereit sein soll, so der Hersteller. Auch wenn zum Preis noch keine Angaben gemacht wurden, könnte man von einem ähnlichen Modell wie in China ausgehen. Dort basiert die Nutzung auf einem monatlichen Abonnement, das umgerechnet rund 130 Euro kostet. Der Marktstart in Deutschland wurde für das vierte Quartal 2022 angekündigt. Großbritanniens Regierung hält jetzt Anteile an 158 Startups. Im April des vergangenen Jahres hatte der britische Finanzminister Rishi Sunak einen Zukunftsfonds ins Leben gerufen, der Startups aus Großbritannien unterstützen soll, die durch Schließungen in der Corona-Zeit Schaden genommen haben. Die British Business Bank, die das sogenannte Future Fund Program verwaltet und zum Staat gehört, hat nach eigenen Angaben 1190 Jungfirmen Wandeldarlehen gewährt. Der Wert der Darlehen liegt bei umgerechnet etwa 1,33 Milliarden Euro. 158 dieser Darlehen sind inzwischen zu Eigenkapital geworden. Die Darlehen haben ihre Finanzierung aus Steuergeldern gewonnen. Zu den Unternehmen, an denen die Regierung Anteile hält, gehören die Gig-Ticket-App Dice FM, die Erfrischungsgetränkemarke Juna und der Anbieter von Heimwerker-Computer-Kits Kano.
I got new glasses.
Xiaomi stellt smarte Brillen vor. Der Technologiekonzern Xiaomi hat mit den Smart Glasses eine Hightech-Brille vorgestellt, die viele Funktionen moderner Smartphones übernehmen könnte. Die Kernfunktionen sind Benachrichtigungen, Anrufe und Navigation. Dabei soll eine künstliche Intelligenz sicherstellen, dass nur die wichtigsten Nachrichten angezeigt werden, etwa die der Lieblingskontakte. Die Brille kann außerdem Texte übersetzen. Mittels der integrierten 5-Megapixel-Kamera kann Text aus den aufgenommenen Bildern in Echtzeit übersetzt werden. Das Gewicht beträgt dabei nur 51 Gramm. Rein optisch ist sie auf den ersten Blick auch kaum von einer normalen Brille zu unterscheiden. Xiaomi spricht von einem Blick in eine fortschrittliche Zukunft. Lediglich der Preis und der Marktstart sind noch unbekannt.
Ultimately, this is going to be a very positive influence.
Tech-Unternehmen haben großen Einfluss auf Finanzinvestitionen. Gemeinsam mit Forschern der Universitäten Harvard und Stanford hat das National Bureau of Economics Research eine Studie zur Innovationskraft der Finanzbranche veröffentlicht. Dabei wurde herausgefunden, dass Finanzinvestitionen in den vergangenen beiden Jahrzehnten in den USA immer öfter außerhalb der Finanzbranche entstanden sind, häufig nämlich in Tech-Unternehmen. Als Basis diente den Studienautoren die Anzahl der genehmigten Patente im Finanzbereich. Dieser umfasste zwischen 2000 und 2018 insgesamt 24.288 Patente, die anschließend mit Machine Learning Techniken klassifiziert und analysiert wurden. Das Ergebnis: 69% der Finanzpatente ging an branchenfremde Unternehmen. Dabei verschoben sich auch die geografischen Schwerpunkte, weg von New York hin zu den Regionen zwischen San Francisco, Oakland und San Jose, zu denen auch das Silicon Valley gehört. Times are hard, you're afraid to pay the fee. Google muss 177 Millionen Dollar Strafe zahlen. Die Korea Fair Trade Commission, KFTC, hat eine Geldstrafe in Höhe von 177 Millionen Dollar gegen Google verhängt. Die Kommission hatte den Tech-Riesen beschuldigt, die eigene marktbeherrschende Stellung auszunutzen, um die Entwicklung von Android-Rivalen zu behindern. Die Anti-Fragmentierungsvereinbarung, die Google von Smartphone-Herstellern wie Samsung und LG verlangt, würde laut der KFTC den Wettbewerb erschweren. Die Vereinbarung hindert die Gerätebauer daran, individuell modifizierte Versionen des Android-Betriebssystems auf ihren Handys zu installieren. Neben der Verhängung der Geldstrafe gegen den Technologiekonzern hat die KFTC Google auch verboten, die Hersteller zu zwingen, Anti-Fragmentierungsvereinbarungen zu unterzeichnen und bestehende zu ändern. Seit 2016 untersuchte die südkoreanische Kartellbehörde, ob die Vereinbarung den Wettbewerb erstickt.
Daily Fun Fact:
My dog is always with me.
Elon Musk hat einen neuen Hund. Die Webgemeinde spielt wieder einmal verrückt, denn Elon Musk hat sich einen neuen Hund angeschafft. Nachdem der Tesla-CEO am Montag ein Foto des Shiba Inu-Welpen auf Twitter mit den Worten "Floki ist da" geteilt hatte, stiegen die Preise vieler meme-basierter Kryptoassets, die den Namen Floki nutzen. So stieg beispielsweise die bis dato relativ unbekannte Kryptowährung Floki Inu in den Stunden nach dem Tweet um 250%. Musk hatte bereits in der Vergangenheit über Shiba Inu inspirierte Kryptowährungen getwittert. Mit seinen Tweets hatte er im Jahr 2020 beispielsweise den Dogecoin zwischenzeitlich zu einer Steigerung von mehreren 1000% verholfen.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Mehr als jeder vierte Deutsche bestellt inzwischen Lebensmittel im Internet. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Branchenverbandes Bitkom unter rund 1000 Befragten hervor. Vor der Corona-Krise waren es lediglich 16% und auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 sogar 30%. Der CEO des koreanischen Studios ShiftUp hat seiner ganzen Belegschaft als Belohnung 260 PlayStation 5 gekauft, nachdem der frisch veröffentlichte Trailer des Actionspiels Project Eve knapp 1 Million Aufrufe und 40.000 Thumb-Ups bekommen hat. Ausgewählte Prominente, Politiker und Journalisten können auf Facebook Inhalte teilen, ohne von den sonst üblichen Moderationsmechanismen des sozialen Netzwerks betroffen zu sein. Sie können dadurch ohne Einschränkungen Inhalte teilen, die eigentlich gegen die Richtlinie der Plattform verstoßen. Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journals hervor. 61% der Deutschen würden gerne online wählen gehen, wenn sie denn die Möglichkeit dazu hätten. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 73%. Diese Befunde gehen aus den Hauptergebnissen einer neuen Bitkom-Studie zu E-Democracy hervor. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 15. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Also ich freue mich sehr, Jan Mitschaika ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
Hi Jan, freut mich sehr, wieder hier zu sein.
Großartig, dass du da bist. Vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wir hatten ja den Jan Depen hier zu Gast und der von Zeitgold, und der hat so diese Achterbahnfahrt der 5 Jahre Zeitgold irgendwie mal beschrieben. Also ein Hörtipp an alle Hörerinnen und Hörer, unbedingt reinhören, war letzten Samstag. Und der hat sich also zumindest sehr positiv über die Zusammenarbeit zwischen HV Capital und Zeitgold geäußert, hat gesagt, es war eine Phase, wo man auch mal erkennt, welchen Wert Investoren stiften können, wenn es auch mal nicht so gut läuft.
Cool, Cool, ja, muss ich ihm mal ein Bier ausgeben.
Hat er sich mindestens verdient. Ne? Genau, aber nicht, dass du reinweinst ins Bier, denn du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast heute so ein bisschen Tränen verströmt. Ne?
Naja, was heißt Tränen verströmt, aber heute einen Mega-Exit-Mailchimp wurde für, ich glaube, es waren 12 Milliarden gekauft von Intuit. Gut, die machen auch irgendwie 700 Millionen Umsatz. Und das Interessante ist, die Firma gibt es seit 20 Jahren und wurde komplett gebootstrapped.
Wahnsinn.
Und wenn man böse sein will, fehlen einem jetzt natürlich auf Twitter die VCs, die sagen, hey, congrats to Xypsilon, so proud to have been part of the journey. weil, so wie ich es verstanden habe, bis auf die drei Gründer und wahrscheinlich Mitarbeiter, fließt das in deren Taschen.
Wahnsinn. Sag mal, und dann aus deiner Sicht, also ein gebootstrapptes Unternehmen, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich für jeden VC erstmal tragisch ist, weil es gegen die Natur des VCs oder gegen das Geschäftsmodell spricht. Aber es ist doch schon großartig, wenn Unternehmen so weit kommen, oder?
Total, total. Und ich habe da auch großen Respekt vor, wenn es komplett gebootstrapped ist, auch in einem Bereich, wo man sagen muss, am Anfang sicher wenig Wettbewerb, aber ich meine, heutzutage ist ja E-Mail-Software, also ob's, keine Ahnung, SendGrid, Intercom, Drip oder die großen Suites, Marketo, HubSpot, Hootsuite, Sendinblue und so weiter, auch das ist ja kein total einfaches Thema, und wenn man sowas dann einfach über die Zeit aufbaut, ist ja großartig.
Total, ja. Also wir nutzen Mailchimp auch exzessiv für unseren täglichen Newsletter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir auch andere Softwares kennen in dem Bereich, die sind so ein bisschen stehen geblieben in der Zeit. Also ich will sie jetzt auch nicht schlecht reden, aber da hat man so das Gefühl, die letzten paar Jahre hat sich so die Entwicklung nicht mehr so rasant weiterentwickelt, wie wahrscheinlich in den, sagen wir mal, 5 Jahren davor, die ich sie schon kenne. Ist aber vielleicht auch der Unternehmensgröße geschuldet. Ne? Also von daher, aber der Exit ist schon der Hammer. Hast du dich mal mit den Bewertungen der Nutzer befasst? Also ist dir da aufgefallen, dass die zu teuer oder zu günstig sind?
Du meinst, für welchen Betrag die Firma insgesamt gekauft wurde?
Ja, genau. Ne? Weil ich habe gesehen, 800.000 zahlende Kunden, das kam mir jetzt insgesamt dann schon relativ viel vor, dann so vom Volumen her. Aber ich kenne jetzt so diese üblichen Multiples nicht.
Ja, also habe ich ehrlicherweise nicht tiefer reingeschaut. Ich glaube, was halt, Intuit in Deutschland kennt man die ja gar nicht so sehr, aber die machen ja sehr viel so Small Business Accounting. QuickBooks heißt das, glaube ich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das einfach großartig zueinander auch passt. Also, dass man dann halt bei Mailchimp, was man ja schon sieht, ist immer mehr Funktionalität in Richtung von, okay, wo ist der Warenkorb, warum wurde der abgebrochen, kann ich den recoupen, etc. Und was ich dabei eben einen interessanten Trend finde, ist, dass es einfach immer mehr Interesse von VCs und Investoren gibt in dem Local-Bereich. Also immer die Frage, wie schaffe ich es, kleine Businesses, die ja irgendwo einerseits das Rückgrat der Wirtschaft sind, aber andererseits natürlich auch viel einfach spannend machen im Vergleich zu Filialisten etc., dass da einfach wieder mehr VC-Interesse herrscht.
Also Intuit, ich habe vielleicht gedacht, das ist so ein bisschen wie das internationale Haufe. Ne? Wir haben ja hier Haufe, Lexware und sowas. Ne? Ja. So ein bisschen vielleicht vergleichbar. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich. Was ich spannend fand, ich habe von dem, ich glaube, Geschäftsführer von Intuit gelesen, dass man anhand der Cashflow- und Budgetierdaten, Budgetdaten, die Intuit über seine Kunden hat, dann auch Marketingkanäle für Mailchimp identifizieren möchte und auch Kundengruppen. Das fand ich total interessant. Ne?
Ja, stimmt. Makes sense.
Ja, aber damit eben verbunden eigentlich die Frage, ob die nicht noch, also die haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, so ungefähr 30 Zukäufe oder 36 Zukäufe getan. Die müssten eigentlich noch viel mehr machen, weil mit diesen, wenn sie diese Daten wirklich einsetzen könnten, sind die ja wirklich Gold wert an verschiedensten Fronten. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja ein anderer, nicht in dem Sinne Deal, sondern Announcement, was heute kam. Toast, die an die Börse gehen, das ist ja eine Firma, die quasi einerseits Software für Restaurants macht, und aber da dann halt von Sachen wie hier Inventory Management, also quasi, was kaufe ich ein, wie viele Mitarbeiter brauche ich, kann ich mehrere Standorte bedienen, etc. Und das war natürlich ein Business, wo man wahrscheinlich während Corona gedacht hätte, boah, schwieriges Ding, die dann aber so beschleunigt haben aus Corona raus, dass die jetzt, ich glaube, da war irgendwie 16 Milliarden ist die geplante IPO-Bewertung. Ja, und die sind dann einfach jetzt schon stark gewachsen, halt eben über so Sachen einerseits wie Fintech, aber dann halt also Payment Transactions plus dann halt so Sachen wie Takeout und Delivery etc.
Und die haben sogar eine Fintech-Komponente mit dran. Das ist eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen der rote Faden in allen drei Themen heute, die wir besprechen. Weil also die machen zumindest irgendwelche Payment-Leistungen für die ganzen Restaurants, vielleicht bis hin zu sogar Abrechnung und Kontierung, was weiß ich was allem. Ne? Also vielleicht ist das sogar der nächste Kandidat, den dann Intuit irgendwann mal kauft. Ne?
Kann gut sein. Ja. Ja. Wobei ich bin bei diesen Payment-Themen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin kein Experte. Du hast ja den Barbot hier. Der kann dir das sicher qualifiziert erzählen. Was so meine Hypothese da immer ein Stück weit ist, dass ich habe dann halt diese Firmen, die einerseits Software verkaufen und dadurch typischerweise ja irgendwie 40%, 50%, 60% Grossmarge. Und dann eben halt irgendwie Payment, was da durchläuft, wo ich dann natürlich ein substanziell kleinere Take Rate einfach drauf hat, ein paar Prozentpunkte. Und das dann spannend wird, also diese Firmen, die, wo das ja auch, sagen wir mal, kommerziell total Sinn macht, das in einer Firma zu haben, aber trotzdem, wie bewerte ich dann die einzelnen Teile, müssen wir mal einen Aktienanalysten fragen.
Ja, da hast du wahrscheinlich total recht. Ja. Grundsätzlich wollte ich dich auch fragen, wir haben ja hier immer diese Debatte mit dem Thema Valuation, Private versus Public. Ja. Und jetzt hier, also die sind unglaublich hoch bewertet, finde ich. Ne. Die Bewertung hat, glaube ich, sich vervierfacht oder so im letzten Jahr. Und das aber jetzt eine Private-Bewertung. Und dann kommt aber auch nur so ein Bruchteil des Kapitals überhaupt an die Börse. Also ist das dann schon ein richtiger Exit oder ist das eigentlich nur eine erweiterte Finanzierungsrunde?
Nee, das ist, also ich glaube schon, dass, also es wird sicher Investoren geben, die halten. Aber ich denke, es wird auch welche geben, die rausgeben. Und ich glaube, es gibt halt im Moment einfach so ein Investoreninteresse in diesen ganzen Themen Restaurant, Hospitality, dann natürlich Food Delivery, DoorDash. Uber hat sich ja total verschoben von Ridesharing hin zu Essenslieferung. Insofern, ich glaube, die haben da dann einfach einen Rückenwind. Aber stimmt schon, wenn wir das jetzt einfach mit dem vorherigen Beispiel vergleichen, die irgendwie 12 Milliarden wert sind und 700 Millionen Umsatz machen und die hier machen irgendwie 500 Millionen Umsatz und sind 16 Milliarden wert, ist natürlich irgendwie ein totaler Äpfel- und Birnenvergleich, aber ja, schon interessant.
Naja, zumal wir ja eben, wir haben immer mal hier wieder gesprochen über so Coinbase, UiPath und sowas, die dann eben mit einer Investorenbewertung an die Börse gegangen sind und erstmal jetzt quasi in so einen, in so einen Dip reingefallen sind, ne? Und jetzt erstmal irgendwie noch beweisen müssen, dass sie diese ursprünglich angenommenen Bewertungen überhaupt wert sind.
Wobei der Preis an der Börse, der wird ja nicht nur durch die bestehenden Investoren bestimmt, sondern auch durch die Bookbuilding-Spanne, quasi das Buch, wie viel wird verkauft etc. Aber ja, klar, die gibt es sicher viele Beispiele, die danach zumindest erstmal flat sind oder sogar runtergehen.
Und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, hier unter anderem investiert jetzt mal wieder Tiger Global, ne, und Bessemer Ventures, also irgendwie so richtig klangvolle Namen schon wieder.
Ja.
Und das dann vielleicht die Brücke zum nächsten und letzten Thema für heute, da ist auch ja, wahrscheinlich der größte klangvollste Name ist da eingestiegen, ne?
Softbank.
Ja.
Genau. Fand ich nur interessant, als wir vorhin über so die News des Tages gesprochen haben, das Investment in Pacaso. Das war ja, ist vielleicht zum Hintergrund, was ist Pacaso? Angenommen, du sagst, du hättest gern eine, was auch immer, eine Wohnung in Kitzbühel, nutzt sie aber eigentlich wenig etc. Und was dann gemacht wird, ist, dass sich 4, 8, 16, je nachdem, Käufer diese Wohnung teilen. Da gibt es dann irgendwie ein ausgeklügeltes System. Wer darf wann nutzen? Also quasi Weihnachten kostet 3 Punkte, Sommer kostet 1 Punkt und so weiter. Genau, da wurde nach, ich glaube, 5 oder 6 Monaten schon eine Unicorn-Bewertung erreicht, also von Start bis Unicorn. Und jetzt hat Softbank nochmal 125 Millionen investiert. Da gibt es irgendwie diese Zahlen aus dem Revenue über 300 Millionen Revenue dieses Jahr schon. Also wieder jetzt sind wir so, keine Ahnung, 8 Monate nach Start. Wobei fairerweise natürlich, wenn man jedes Haus zählt, was da verkauft wird als Umsatz. Ja, ich bin nicht genau sicher, wie das, wie sich das zusammensetzt.
Ist das ein spannendes Modell, würdest du hinterher sagen? Weil das klingt für mich nach so einer Sache, die eigentlich relativ, weiß nicht, also das ist wahrscheinlich auch ein Venture-Debt-Thema an irgendeiner Stelle, ne, weil man vielleicht ein paar Sachen vorfinanzieren muss, aber ansonsten ist das doch eigentlich, ich weiß nicht, relativ trivial umsetzbar, oder?
Ja, ich glaube, das Modell hat ein paar Komponenten. Ich glaube, die Frage, wir haben bei uns mal diskutiert, würden wir es nutzen? Und das ist natürlich die vollkommen falsche Diskussion, weil irgendwie die Diskussion im Investment Committee bei HV jetzt begrenzt was mit dem Markt zu tun hat, sagen wir mal, wer da ja Kunde ist. Aber ich glaube, die Hypothese war, einerseits hat man natürlich viel weniger Aufwand. Also ich habe mal eine Statistik gehört, irgendwie 40% der Finca-Käufer auf Mallorca verkaufen die Finca innerhalb der ersten 5 Jahre, weil sie halt merken, wie viel Aufwand das ist, etc. Andererseits denke ich, als Kunde wird man ja auch sicherstellen wollen, dass man einen liquiden Markt hat, dass man auch wieder verkaufen kann, wenn man möchte, dass das Erlebnis ja schon relativ nah ist an einem eigenen Ownership, also und dass man dann halt sagt, okay, keine Ahnung, stehen da frische Blumen auf dem Tisch? Ja, steht mein Lieblingswein immer noch im Weinkeller oder wurde der ausgetrunken von jemand anders? Ich glaube schon, dass da dann im Detail noch Komplexität steckt. Aber wir haben ja in Deutschland dann auch schon irgendwie ein paar Modelle. Also ich habe mir das Feld irgendwie Main ein, also im YNE, Villa Circle, Kokomo war nochmal eins. Die überlegen, wie man dieses Modell dann irgendwie auf Deutschland oder Europa überträgt.
Weißt du, was man damit verdienen kann? Denn also ich habe jetzt in dem Artikel, glaube ich, auf TechCrunch oder so war das gelesen, dass die momentan hat Picasso haben 200 Millionen Dollar an Immobilienwert auf der Plattform, die sie gerade dort anbieten. Ja? Also ich jetzt keine Ahnung, wie schnell das sich insgesamt dreht, aber was würdest du sagen, kann man mit so mit, also was kann man da pro Million verdienen hinterher?
Ja, ist eine gute Frage. So wie ich es verstehe und also anhand dieser Modelle, also so sehe ich das, also was halt gemacht wird, ist pro Objekt wird, also wie funktioniert der Flow? Picasso oder eins der anderen Modelle suchen eben eine Immobilie. Entweder sie kaufen sie dann schon und haben dadurch natürlich das Risiko. Andersrum könnte man dann natürlich auch parallel versuchen, schon Investoren zu finden. Und dann wird jede Immobilie in eine eigene Gesellschaft gesteckt, wo natürlich der erste Punkt ist, wo Geld verdient wird, in dem der Preis nochmal verändert wird, auf dem Weg, sage ich mal. Dann der zweite Punkt ist natürlich dann in der Renovierung der Immobilie, dass man sie frisch macht etc. Potenziell dann und das dritte einfach im Laufenden, quasi in den monatlichen Fees, die man ja immer noch zahlt. Und dann zuletzt im Verkauf. Und ich glaube, dadurch, dass die Modelle noch relativ neu sind, muss man das alles mal auseinanderdröseln. Ich finde aber, manchmal ist man ja auch total stumpf als Investor und da ist ja irgendwie Wohnen, Essen, Mobilität sind halt so, wo, da geben die Leute Geld für aus. Und innerhalb von Wohnen gibt es dann dieses Thema Ferienhäuser etc. Das sind ja groß, also Märkte mit viel Volumen einfach erstmal.
Naja, zumal du ja wahrscheinlich heute eine große Stadtflucht hast. Ne? Also Menschen sehen sich ja jetzt gerade durch Corona irgendwie so ein bisschen auch mal raus aus der Stadt zu kommen. Und es kann natürlich sein, dass dann auch nicht nur jetzt Mallorca oder so, also eine Finca dann irgendwie interessant wird, sondern vielleicht auch einfach nur ein nettes Häuschen im Allgäu, wo man halt plötzlich sagt, das teilen sich dann 3, 4, 5 Parteien und man hat das dann eben ein Fünftel im Jahr im Anspruch für sich. Ne?
Also ein Stück weit gab es das ja schon. Ich erinnere mich, meine Eltern hatten sowas früher, aber das war dann natürlich ohne Tech und ohne AI und keine Ahnung was.
Zukunftszeiten.
Ja, genau. Dass dann sich irgendwie 3 Leute zusammengetan haben und gesagt haben, hey, das Haus in der Toskana oder was auch immer oder die Hütte im Allgäu. Mhm. So alleine fände ich es teuer, aber hey, wir verstehen uns doch gut, lass es doch teilen. Oder Eltern mit ihren Kindern und so.
Genau, na, und mit einer guten, ich glaube tatsächlich, wenn du eine gute App dann auch dabei hast, mit der du halt das Buchungssystem und die Verwaltung und sowas gut machen kannst, das sind schon so die Elemente, wo dann vielleicht auch Tech nochmal so einen Vorteil bringt gegenüber früher, ne?
Ja, das stimmt. Vielleicht auch in der Konfiguration dann, dass man sagt, hey, ich bin 3 Tagen da und ich hätte gern dass wieder meine Handtücher da hängen und so. Keine Ahnung, wie dann die Logistik funktioniert. Und vielleicht auch in der Zusammenstellung, das hatte ich noch überlegt, dass man zum Beispiel sagt, man kombiniert, keine Ahnung, die Berliner und die Bayern. Mit den Berlinern haben als erste Schulferien, die Bayern als letzte. Dann per se ist das ja schon mal besser, als wenn ich nur Berliner habe, die dann alle gleichzeitig mit ihren Kindern anreisen wollen.
Ich sehe, das Modell gewinnt gerade in deinem Kopf schon ein bisschen macht Land gut, ja.
Ich gucke gerade bei Pacaso, aber irgendwie 1,2 Millionen Dollar für ein Share in Corona del Mar.
Aber apropos Zahlen, haben wir die Zahlen gerade schon genannt? Ich weiß gar nicht, du hast gesagt, Softbank ist eingestiegen, aber haben wir die Rundengröße genannt?
Ja, also das, was in den Medien kam, waren 125 Millionen bei irgendwie 1,5 Milliarden Valuation, was natürlich schon brutal ist. Und das kam aus dem Softbank Vision Fund. Die
gibt es gerade mal anderthalb Jahre, ne? Das Unternehmen noch nicht mal. Ne?
Ja, wenn überhaupt. Ich dachte, 11 Monate oder irgendwie sowas.
Wahnsinn, ja. Und ich habe gesehen, Global Founders Capital ist damit drin. Ne?
Ja, das ist natürlich ein super, super Pick für die.
Wahnsinn, ja, cool. Aber die sind auch, wie ist denn das bei euch eigentlich? Vielleicht kannst du nur zu euch nochmal ein, zwei Sätze sagen. Bei Global Founders, ich habe den Ludwig Enstaller mal irgendwann in New York getroffen. Da hat er mir erzählt, sie sind sehr international aufgestellt. Also das, ne, der ist ja jetzt nicht mehr dort, aber die haben, glaube ich, sehr viele Scouts. Ist das bei euch auch so?
Also wir machen historisch ungefähr 2/3 der Deals in Deutschland und 1/3 außerhalb Deutschlands. Und ich meine, wir hatten da ja auch Erfolge. Also Verbit hier vom Jasper, Unicorn aus Israel, Dialog aus Kanada, IPO'd etc. Was wir aber schon sagen, ist, wir müssen verstehen, warum wir dann da dabei sind. Und je weiter es weg ist, ich meine, das meiste machen wir in unseren Netzwerken, über unsere Beziehungen zu Angels, zu Early Funds etc. Und wenn bei mir ein Deal aufschlägt von der Sandhill Road, den da keiner gemacht hat, dann ist natürlich die Skepsis im ersten Moment höher, aber prinzipiell, warum nicht? Aber sagen wir mal, den Kern unserer Arbeit ist definitiv noch Deutschland, Zentraleuropa.
Ja, ich finde das nur so super spannend, weil jetzt auch nochmal die Brücke zum Anfang, Jan Depen von Zeitgold, die wurden ja jetzt gekauft von oder sind gemerged mit Deal, ja, also DEEL. Genau. Und da habe ich mir danach den Captable angeguckt, habe gesehen, da ist La Familia mit drin. Das hat mich auch total gewundert, ja. Also weil das in so einem unglaublich schnell wachsenden US-Startup dann plötzlich ein Berliner, doch recht kleiner Early-Stage-VC mit drin ist, ja. Also muss ich mit der Paula Hübner hier im nächsten Gespräch mal drüber sprechen, aber das hat mich total gewundert. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu verstehen, das besprechen wir hier relativ selten, wieso der Dealflow international funktioniert bei VCs. Ne?
Ja, du, da gibt es aber auch unter den VCs verschiedene Strategien. Also so wie ich GFC verstehe, haben die auch wirklich dann breite Präsenz in den verschiedenen Märkten und versuchen da eben ihre Deals zu finden. Und zeigt ja hier, dass sie da ein ganz gutes Händchen hatten. Dann gibt es natürlich andere, die dann eher so Co-Investment-Funds machen oder sagen, einfach mal als Beispiel hier die Frontlines, die sagen, hey, wir helfen amerikanischen Firmen nach Europa zu kommen, was dann ja auch ein Pitch sein kann. Insofern, da muss man dann auch immer gucken, in welcher Runde das Investment getätigt wurde etc. Aber Deal war ganz guter Pick auch für La Familia.
Also klang so jetzt, ich will jetzt nicht in Frage stellen, was der Jan Depen hier gesagt hat, aber das klang wirklich, der war sehr begeistert von dem neuen Setup und sagte, es ist eine der am schnellsten wachsenden Firmen, die er je gesehen hat.
Ja, ist natürlich, hat auch einen brutalen Rückenwind, dieses ganze Thema Remote etc. Das macht ja einfach auch total viel Sinn und die Firma entwickelt sich sehr gut. Insofern sind wir da auch froh, quasi jetzt dabei zu sein.
Und dann allerletzte Frage an dich. Wer darf sich denn jetzt bei dir melden, mit welchen Themen? Du hast jetzt gesagt schon, wer sich bei Barbot melden darf, aber wer darf sich bei dir melden?
Also erstmal bei HV natürlich mit allem. Ich habe in der Tat in der letzten Zeit mich immer mehr mit mit Klimathemen beschäftigt, weil ich glaube, dass das nicht nur, dass das auch wirklich good business ist, wenn man halt mal sieht, was da alles passiert. Und insofern, das ist zum Beispiel ein Thema, was ich besonders spannend finde, gerade Richtung Dekarbonisierung der Industrie und so weiter. Aber am Ende ja, finden super viele spannende Themen im Moment am Markt.
Cool. Man findet dich auf LinkedIn. Also wer Ideen in dem Bereich hat oder wie gesagt, Jasper Masemann hatten wir hier schon mit mehr oder weniger dem KI-Schwerpunkt. Den Babot hatten wir hier mit dem ganzen Thema Fintech. Also man merkt, man hat bei euch gute Ansprechpartner für verschiedenste Themen.
Total. Und ich meine, es gibt ja auch den Megatrick jan@hvcapital.com. Okay. Und ich überlasse dem geneigten Hörer jetzt, wie Jasper und Babots E-Mail-Adressen wohl sind.
Ab morgen kommt der Spam.
Ja. Nein, ist ja kein Spam. Also nein, alles wunderbar.
Cool. Du, Jan, hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Bestimmt, aber bestimmt. Klären wir dann in 2 Wochen wieder.
Perfekt, freue ich mich drauf. Ne? Danke dir.
Cool, danke. Tschüss.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Jan Mitschaika von HV Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Name der Folge. Wie gesagt, bei uns Julian Herzog, Co-Founder von Osterus. Echt ein abgefahrenes Unternehmen in einem abgefahrenen Segment. Analyse von euren Mitarbeiterdaten und auch von den Mitarbeitern der Konkurrenz. Also ziemlich abgefahren, was man damit machen kann. Hört euch das mal an nachher und hört euch an Jakob Futojanski, den CEO von Neuronation. Auch ein sehr spannendes Unternehmen für jeden, der im Kopf jung bleiben möchte oder fit bleiben möchte. Also einfach mal diesen Hirnmuskel ein bisschen trainieren möchte oder sich schützen möchte vor Demenz im Alter. Genau für die ist dieses Gespräch nachher gedacht. Und wie gesagt, da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Also ein guter Grund, um mal über das Unternehmen zu sprechen und den Werdegang, ein Rückblick über 10 Jahre Neuronation. So, also bis nachher, 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.